Float Originals. Hören, was auf dem Wasser bewegt. Mit Max Leopold Keter.
Und ich bin auch heute nicht alleine. Ich freue mich sehr, dass Svenja Weger sich dazu geschaltet hat und wir miteinander quatschen können. Svenja, ich fange mal ganz kurz an, dich vorzustellen. Hallo erstmal.
Hallo.
Du bist Jahrgang 1993, segelst und startest für den Potsdamer Yachtclub in Berlin, wohnst aber in Kiel, denn du bist Mitglied im German Sailing Team, segelst Laser, bist Deutsche Meisterin geworden, Junioren-Europa- und Weltmeisterin und auch Europameisterin der Erwachsenen-Seglerinnen und hast dieses Jahr deine Olympia-Qualifikation geschafft, perfekt gemacht, da kommen wir gleich drauf. Magst du deine Vorstellung noch ein bisschen komplettieren? Was habe ich vergessen?
Im Prinzip hast du nicht so viel vergessen. Also ich würde vielleicht noch erwähnen, dass ich mittlerweile auch schon seit einiger Zeit Psychologie studiere und seit 2 Jahren außerdem Sportsoldatin bei der Bundeswehr bin, um mir den Sport irgendwie auch zu finanzieren.
Mhm. Wie läuft das mit dem Studium neben der Profi-Seglerinnenkarriere?
Ja, wie ich gerade schon sagte, also ich bin jetzt mittlerweile auch schon seit ein paar Jahren dabei, seit ein paar mehr Jahren, als man eigentlich braucht, würde ich sagen. Allerdings nähere ich mich jetzt langsam dem Ende und außer der Diplomarbeit und einem Praktikum fehlt nicht mehr allzu viel. Man ist halt zeitlich doch deutlich eingeschränkt, vor allem im Psychologiestudium gibt es viele Anwesenheitspflichten in Seminaren und es ist teilweise dann doch sehr schwierig mit Regatten und Trainingslagern irgendwo anders zu vereinbaren.
Hm. Wie war denn das diese Saison, gerade mit dem Stichwort Corona? Wie ist diese Saison für dich gelaufen? War so viel, was gesegelt wurde, wie du es geplant hattest? Oder hattest du mehr Zeit zum Studieren oder ging das auch nicht? Wie war die Situation dieses Jahr für dich?
Ich muss ja sagen, im Prinzip hatten wir im Verhältnis zu anderen Bootsklassen eigentlich echt noch Glück. Dadurch, dass wir unsere WM ja sehr früh, Ende Februar in Melbourne schon hatten, hatten wir sozusagen einen Höhepunkt, erstmal eine Regatta schon weg. Wir sind dann von Melbourne aus, wie geplant, direkt nach Palma, wo wir dachten, dass die Princess Sophia Trophy dann unsere zweite Qualifikationsregatta wird. Dann hat sich ja Ende März, Mitte März dann doch alles ein bisschen anders entwickelt und wir sind recht überstürzt dann aus Mallorca abgereist. Und von da an, als dann irgendwann feststand, dass dann auch die Spiele 2020 nicht stattfinden würden, habe ich dann doch recht schnell den Fokus nochmal für ein paar Monate aufs Studium gelegt und habe das Semester quasi mehr oder weniger normal durchgezogen. War ja bei uns auch fast alles online, was es dann auch wieder ein bisschen einfacher gemacht hat, das irgendwie zu vereinbaren.
Und wie lief die Saison aber dann seglerisch? Ich habe vorhin schon ein bisschen gespoilert, du hast am Ende die Olympia-Qualifikation und auch die nationale Ausscheidung dann für dich klargemacht, aber es war jetzt nicht so eine sichere Bank, oder tue ich dir da Unrecht?
Nee, da tust du mir nicht Unrecht. Also die Saison war ja generell eine, ich würde es jetzt als emotionale Achterbahnfahrt beschreiben wahrscheinlich. Die WM lief ganz gut. Also ich bin 13. geworden. Es war unsere erste Qualifikationsregatta. Es war ungefähr meinen Erwartungen entsprechend. Also ein bisschen besser hätte schon auch noch laufen können. Danach hatten wir dann nicht mehr die Möglichkeit, für fast 7 Monate, glaube ich, Regatten zu segeln. Sprich, man hat einfach nur am Anfang nicht so viel trainiert. Am Anfang war ja quasi gar nichts möglich. Dann irgendwann war wieder reguläres Wassertraining möglich. Da sind wir dann auch wieder eingestiegen. Aber man hat halt nie so richtig internationalen Vergleich. Man hatte keine Regatten. Und dann kam die Kieler Woche so ein bisschen aus der Kalten. Ich war doch eher nervös und es ist dann auch echt nicht so gelaufen, wie ich es mir vorgestellt hatte. Das heißt, ich stand dann jetzt zur Europameisterschaft doch ziemlich unter Druck und konnte damit dann aber glücklicherweise ganz gut umgehen, bin nachher 8. geworden und das hat dann zur Olympia-Qualifikation gereicht.
Und jetzt, wo die Olympia-Quali durch ist, erstmal großes Aufatmen, einmal ein bisschen Urlaub auf Rügen gemacht. Wie geht's jetzt weiter für dich?
Ja, genau, also unsere Winterplanung, ja, gestaltet sich auch als eher schwierig. Wir waren eigentlich mit einer größeren Trainingsgruppe, unter anderem auch den Dänen, der Schweden verabredet, der Briten. Es ist jetzt gerade alles ein bisschen schwierig, weil ein paar Länder ja dann gerade doch wieder mehr zumachen, die teilweise gar nicht reisen dürfen. Wir planen jetzt erstmal, wie gesagt, bis Weihnachten dann nach Gran Canaria zu fahren, da eine Regatta mitzufahren und mit ein paar internationalen Trainingspartnern zu trainieren. ab Januar, was dann passiert, steht noch ein klein bisschen in den Sternen. Wir planen eigentlich dann weiter nach Lanzarote überzusiedeln. Mal gucken, ob das alles so klappt. Man muss, glaube ich, gerade eher flexibel bleiben.
Hm. Ja. Kannst du uns auch noch ein bisschen erzählen, was so eine Olympia-Qualifikation eigentlich an Aufwand bedeutet? Also du hast eben schon gesagt, du bist auch Sportsoldatin. Das ist, glaube ich, ein ganz üblicher Weg auch, den ich auch von Anna und Fredi kenne, zum Beispiel im 470er Team Löwe Markfort, die da segeln, die auch sich von der Bundeswehr unterstützen lassen. Das ist ja doch ein recht großer Aufwand, auch finanziell. Wie läuft denn so eine Olympia-Qualifikation, wenn man sie dann in der Tasche hat? Wie viel Aufwand ist das neben dem Ganzen, was auf dem Wasser passiert?
Also ich glaube letztendlich, wenn man die Olympia-Qualifikation dann erstmal hat, dann ist das Ganze auch wieder finanziell und sowas eigentlich alles recht gut abgesichert. Ich glaube, der Weg zur Olympia-Qualifikation hin sozusagen ist das eigentliche Problem. Da ist natürlich die Sporthilfe, die auf jeden Fall unterstützt, dann genau die Bundeswehr, wobei man sagen muss, dass die Bundeswehrplätze im Deutschen Seglerverband recht hart umkämpft sind. Also ich glaube, es sind deutlich mehr Bewerber auf so einem Bundeswehrplatz, als es Stellen gibt. Ich glaube, aktuell haben wir 14 Sportsoldaten und Soldatinnen im DSV und es ist natürlich eine großartige Unterstützung, weil man sozusagen von seinem, nicht nur sozusagen, man lebt von seinem Sport, man reicht seine Trainingspläne ein und das sind gleichzeitig die Dienstpläne und man ist dadurch finanziell echt abgesichert und kann erstmal zum Beispiel auch jetzt in Sachen Studium, weiß ich nicht, sich ein bisschen entspannen und sagen, ja, ich muss da jetzt nicht in Regelstudienzeit durchkommen und danach gleich anfangen zu arbeiten, weil man eben diese finanzielle Absicherung hat. Ich habe mich erst recht spät für diesen Weg entschieden. Im Nachhinein bereue ich das vielleicht ein kleines bisschen. Andere Leute haben das Ganze ein bisschen früher gemacht. Und im Nachhinein würde ich den Weg wahrscheinlich früher gehen, wenn ich jetzt nochmal die Wahl hätte. Sonst hat mich mein Verein immer, der Potsdamer Club, immer sehr großzügig unterstützt. Unter anderem mit Booten, mit Material, mit, ja, weiß ich nicht, ja, finanzielle Unterstützung, alles, was man sich, glaube ich, so vorstellen kann. Genau, und sonst steckt man halt einfach eine Menge Zeit und Arbeit ins Segeln und in das Ganze drumherum. Ich meine, meine Bootsklasse, der Laser ist jetzt auch wahrscheinlich eine sehr physische Bootsklasse. Das heißt, man steckt auch eine Menge Zeit in Krafttraining, in Ausdauertraining. Dafür kommt im Vergleich zu anderen Klassen halt die Materialpflege und die Materialentwicklung wahrscheinlich im Laser ein bisschen kürzer, weil es eben einfach nicht so viel gibt, weil der Trim jetzt nicht so spannend ist wie zum Beispiel der Trim im 470 oder sowas.
Mhm. Ja. Ich weiß nicht, wie konkret du werden willst, aber hast du so eine Größenordnung, was so eine Olympia-Kampagne insgesamt kostet? Also du hast schon gesagt, die Boote, der Laser ist ja relativ pflegeleicht und hält sich auch eine Weile oder zumindest deutlich länger als zum Beispiel ein 49er wahrscheinlich oder auch ein 470er. Die sind schon robuster gebaut, aber was ist das, womit man da rechnen muss? Was ist da so eine Größenordnung?
Das könnte ich jetzt wahrscheinlich so ungefähr mal auf ein Jahr aufschlüsseln. Also ich brauche ungefähr letztendlich 3 Boote im Jahr, weil wir dann teilweise noch Container schicken. In den letzten beiden Jahren haben wir jeweils eben Container nach Japan zum Beispiel geschickt, weil wir da ja auch schon im Sommer in Enoshima Vorbereitungs- und Testwettkämpfe für die Olympischen Spiele mitgesegelt sind. Also 3 Boote plus Reisekosten plus letztendlich hier Materialaufwendungen. Ich denke, so unter 30.000 Euro wird man schwer wegkommen.
Was aber ja im Vergleich, glaube ich, noch relativ günstig ist. Ne?
Im Vergleich zu anderen Bootsklassen. Auf jeden Fall sehr günstig, ja. Wir haben halt, glaube ich, auch weniger, wir brechen selten unsere ganzen Masten, wie zum Beispiel die 49er. Unsere Logistik ist ein bisschen einfacher, weil wir mehr Boote auf einen Trailer kriegen. Also wir sind da schon noch eher auf der günstigen Seite, ja.
Und nicht zu vergessen, du segelst alleine und musst dich nicht mit jemandem abstimmen, brauchst nur ein Flugticket und solche Geschichten.
Ja, das macht es auf jeden Fall logistisch gesehen leichter, ja. Ich bin ja früher auch mal zweihand gesegelt, also ich bin ja erst mit ich glaube, 18 dann in Laser gestiegen. Davor bin ich klassisch ob die 420er und dann 470er für ein halbes Jahr gesegelt. Es hat alles Vor- und Nachteile, denke ich.
Wieso? Also geh mal ein bisschen ins Detail. Wo siehst du den Nachteil in der Einheitklasse zum Beispiel?
Ich würde es jetzt nicht zwangsweise Nachteil nennen, aber teilweise ist der Spaßfaktor, glaube ich, in Zweihandklassen einfach nur so beim Fahren eventuell doch größer. Man hat größere Geschwindigkeiten, man kommt auf der Kreuz ins Gleiten. Dieses Gefühl gibt es beim Laser auf der Kreuz eher nicht. Auf der Kreuz ist meistens einfach nur ab einer gewissen Windstärke super anstrengend und viel schneller wird man trotzdem nicht. Man hat, oder was mir am Laser gefällt, ist, dass man sozusagen diese Sicherheit hat, dass wenn man schlecht segelt, dann liegt es einfach wirklich nur an mir. Dann liegt es nicht so richtig am Boot, weil zwischen den Booten oder am Trim, weil die Unterschiede sind einfach marginal. Es ist nicht so, dass es einfach nur daran liegen kann, dass ich, weiß ich nicht, ein falsches Mastfall gewählt habe oder so, worauf ich es jetzt im 470er schieben könnte, sondern ich weiß, es liegt einfach nur an mir. Teilweise vermisse ich dann aber auch doch ein bisschen den Austausch aus einer Zweihandklasse, wo man mal über die Taktik, über, weiß ich nicht, Strategie, über irgendwas reden kann. Im Laser ist man halt schon dann meistens eher auf sich allein gestellt als Einzelkämpfer.
Hm. Ja. Und wie ist das dann in der Klasse? Also ich kenne es aus ganz vielen Bootsklassen, dass man auf dem Wasser zwar Einzelkämpfer ist und da auch sehr hart gekämpft wird teilweise, aber an Land dann die Klasse sehr eng zusammenhält und man eigentlich mit guten Freunden unterwegs ist. Oder ist das im Laser jetzt gerade im Weg zu Olympia anders? Es wird da mehr gebissen?
Das ist eine schwierige Frage, mit der wird man konfrontiert, auch wie der nationale Zusammenhalt und die nationale Trainingsgruppe ist. Ich denke, bei uns jetzt im Laser in den letzten Jahren lief das eigentlich alles sehr sozial und kooperativ ab. Wir waren halt in der deutschen Trainingsgruppe, die jetzt dann in den letzten Jahren so Stück für Stück kleiner geworden oder zerfallen ist, teilweise recht unterschiedliche Charaktere. War nicht immer ganz leicht, das Ganze zu vereinbaren, aber wir haben immer produktiv zusammen trainiert. Jetzt in letzter Zeit, seit dann auch im Frühjahr noch Pauline Liebig, meine langjährige Trainingspartnerin, aufgehört hat und sich dazu entschlossen hat, am Bodensee zu arbeiten, habe ich eigentlich hauptsächlich mit internationalen Trainingspartnern trainiert. Und ich muss sagen, dass das auf jeden Fall auch seine Vorteile hat. Man hat eben nicht dieses nationale Ding, dass es immer nur einen geben kann, der zu den Spielen fährt aus einem Land, was dann auch die Situation in der Trainingsgruppe teilweise leichter macht.
Mhm. Ja. So eine Olympiakampagne ist schon, glaube ich, ein krasses Commitment, also eine Verpflichtung, die man da eingeht. Das ist ja nicht, dass du jetzt irgendwie vor 2 Jahren entschieden hast, oh, Road to Tokyo, da bin ich dabei, sondern es bedarf ja schon einiger langer Vorbereitung. Wann hast du für dich gemerkt und entschieden, dass du den Weg der Leistungssportlerin gehen willst, der Berufsseglerin, sage ich jetzt mal, auch wenn du studierst Psychologie für die Zeit danach, aber jetzt eigentlich mit der Hilfe der Bundeswehr ja tatsächlich Berufsseglerin bist?
Ich denke, letztendlich so unterbewusst habe ich die Entscheidung wahrscheinlich getroffen, als ich mich, nachdem ich dann in Kleinmachnow, also bei Berlin, Abitur gemacht hatte, dafür entschieden habe, den Weg nach Kiel zu gehen, an einen Bundesstützpunkt. Das stand irgendwann für mich dann einfach fest. Da habe ich dann auch gar nicht darüber nachgedacht, was ich eigentlich studieren möchte, sondern ich habe mich sozusagen zuerst für Kiel entschieden und dann geguckt, was gibt es da überhaupt an der Uni, was ich eventuell studieren könnte. Es war sozusagen nicht so, dass ich das Studienfach in den Vordergrund gestellt habe und geguckt, wo könnte ich das gut studieren. Und ich denke, da habe ich letztendlich zwar nicht so bewusst, aber unterbewusst doch irgendwie meine Entscheidung getroffen, dass ich den Leistungssport jetzt erstmal in den Vordergrund stelle. Ich glaube, ich war mir damals noch gar nicht so richtig bewusst, was das eigentlich jetzt für die nächsten 8 oder 10 Jahre oder wie lange auch immer bedeuten würde. Sicher, man zweifelt ab und zu, glaube ich, weil man kann manche Sachen nicht machen. Das Studentenleben habe ich jetzt nie so richtig gelebt. Auch andere Sachen, man verpasst, weiß ich nicht, viele Geburtstage feiern, was man vielleicht auch gerne mal machen würde. Genau, also ich hatte schon so ein paar Mal Momente, wo ich an so einem Punkt war, wo ich alles ein bisschen in Frage gestellt habe. Vor allem dann auch, wenn es im Segeln gerade nicht so gut läuft oder wenn man irgendein frustrierendes Erlebnis hatte, dann frage ich mich zumindest dann schon mal, ob das eigentlich gerade alles so Sinn macht. Aber letztendlich überwiegen, glaube ich, dann einfach immer die schönen und die Erfolgsmomente. Und Segeln gibt einem immer eine ganze Menge zurück.
Jetzt wirst du hoffentlich nächstes Jahr in Tokio dabei sein. Also hoffentlich, du bist auf jeden Fall dann dabei, aber hoffentlich findet das dann nächstes Jahr statt. Kannst du schon so einen kleinen Blick vorauswagen, was du dir für Tokio bzw. Enoshima vorgenommen hast und wie es für dich danach dann auch weitergehen soll? Bleibst du als Profiseglerin erstmal dabei, egal wie die Spiele ausgehen, oder hängt es davon ab? Oder weißt du jetzt schon, dass du danach dann die studierte Psychologin in dir rauslässt?
Ja, also erstmal hoffe ich auf jeden Fall auch, dass die Spiele stattfinden. Ich denke aber, das sieht gerade im Moment eigentlich ganz gut aus, weil es ist noch lange Zeit. Ich glaube, es wird gerade von Seiten des Internationalen Olympischen Komitees intensiv an Strategien oder an Szenarien gearbeitet, wie man auf jeden Fall sicherstellen kann, dass zumindest die Sportler in Tokio ihre Wettkämpfe bestreiten können. Ob das Ganze dann mit oder ohne Zuschauern stattfindet, das steht wahrscheinlich noch so ein bisschen in den Sternen. Das tangiert mich aber letztendlich irgendwie auch nicht so richtig. Ich meine, für uns Segler ist es, glaube ich, eh so ein bisschen, ob da jetzt Leute irgendwo sind oder nicht. Ich denke, für uns ist es nicht so elementar. Ich glaube, so für, weiß ich nicht, Beachvolleyballer oder so jemanden ist es wahrscheinlich deutlich wichtiger. Was ich dann nach den Spielen mache, das werde ich auch oft gefragt. Und das ist bei mir, die Antwort ist immer so ein bisschen Tagesform. An manchen Tagen sage ich, ja, klar, sind da nur noch 3 Jahre bis Paris, warum nicht weitermachen? An anderen Tagen sage ich mir, nee, irgendwann ist dann auch mal Zeit für was anderes. Irgendwann in den Beruf einsteigen, eventuell Familienplanung. Also ich muss sagen, ich bin mir da echt noch so überhaupt nicht sicher. Ich glaube, was auf jeden Fall feststeht, ist, dass wenn ich die Spiele mit keinem für mich zufriedenstellenden Ergebnis beende, dass ich das Ganze dann wahrscheinlich so nicht einfach im Raum stehen lassen kann. Was jetzt dieses zufriedenstellende Ergebnis bedeutet, ist dann irgendwie wieder eine andere Frage.
Die ich auch gleich gestellt hätte noch.
Ich denke, ich peile für mich auf jeden Fall das Medal Race an als feste Zielsetzung. Und ich glaube, wenn es gut läuft, wenn meine Bedingungen sind, dann und ich einfach in so einen Flow komme, wo alles passt, dann kann es auch noch deutlich weiter nach vorne gehen.
Und was meinst du mit, du kannst es dann nicht so stehen lassen? Also würde das sogar bedeuten, dass wenn du nicht zufrieden mit dem Ergebnis bist, dass du dann auf jeden Fall noch Paris mit anvisierst, weil du einfach denkst, da geht noch mehr? Oder wie meinst du das, nicht stehen lassen können?
Ja, also ich glaube, es würde mir einfacher fallen nach den Spielen, wenn ich zufrieden wäre mit dem Gesegelten, mit dem Ergebnis, mit wie ich gesegelt bin, dann ist es, glaube ich, wahrscheinlicher, dass ich aufhören würde, als wenn es für mich total unzufriedenstellende Spiele wären, weil ich ja meine seglerische Karriere oder zumindest die Leistungssportkarriere dann gerne auf jeden Fall mit einem positiven Erlebnis beenden würde, auf Ergebnisbasis jetzt gesehen. Ich glaube aber auch so, dass ich mir durchaus vorstellen kann, generell weiterzumachen. Ich glaube, ich würde nach den Spielen erstmal, weiß ich nicht, ein Jahr höchstwahrscheinlich ein bisschen kürzer treten, meine Diplomarbeit schreiben und dann nochmal von neuem ein bisschen bewerten und gucken, ob ich wirklich nochmal dafür brenne, nochmal alles zu investieren oder ob es dann irgendwann einfach vorbei ist.
Interessant, jetzt wo du das so sagst, ergibt es total Sinn. Aber ehrlich gesagt hätte ich immer unterstellt, dass man eher dazu neigt, nochmal anzutreten, wenn es erfolgreich war und wenn es dann irgendwie nicht so läuft, wie man sich das vorgenommen hat, dann eher zu sagen, ja, okay, schade, das war's jetzt und jetzt lasse ich sein. Aber natürlich klingt es auch nachvollziehbar zu sagen, nee, dann erst recht, dann zeige ich allen nochmal, was ich wirklich drauf habe und will das auf jeden Fall mit einem Erfolgserlebnis für mich persönlich beenden. Das ist eine Blickweise, die ich ehrlich gesagt jetzt gerade eben erst nachvollziehen konnte.
Ja, ich weiß auch nicht, ob das so verbreitet ist, das jetzt so zu sehen, aber ich habe mir da, wie gesagt, ich werde auch ab und zu mit dieser Frage konfrontiert, Svenja, was ist eigentlich nach 2021 dann? Und ich habe probiert, mir das vorzustellen, wie ich mich dann fühlen würde in verschiedenen Momenten, nach verschiedenen Ergebnissen, und ich bin so zu dem Schluss gekommen, dass ich genau das Ganze wahrscheinlich so sehe, wie ich eben beschrieben habe.
Hm. Cool. Dann drücke ich dir so oder so die Daumen, du mit einem für dich zufriedenstellenden Ergebnis aus Tokio zurückkommst und dass dein Studium sich weiter so entwickelt, wie du es dir vorgenommen hast. Ich danke dir ganz herzlich für die Zeit und für interessante Einblicke in eine Einhand-Olympiakarriere. Ich habe schon ein paar Mal mit Friederike und Anna gesprochen, die ja 470er segeln. Das war auch meine erste Folge hier. Wie so für die der Stand war, das war irgendwann im Sommer, dass wir gesprochen haben. Aber total spannend auch mal von jemandem zu hören, die das ganz für sich alleine ausmachen muss und vor allem, dass du auch so ehrlich zu dir bist und sagst, wenn es nicht läuft, dann liegt es eigentlich an mir, weil im Boot kann man nicht viel machen, was den großen Unterschied ausmacht.
Genau. Ja, Fredi und Anna sind ja letztendlich irgendwie gerade in einer komplizierteren Situation als ich. Also so habe ich
das. Ja, immer noch.
Also ich fand es für die 470er das Jahr, das vergangene Jahr jetzt war wirklich sehr schwierig. Sie hatten jetzt ein ganzes Jahr ohne irgendeinen Höhepunkt, ohne irgendeine Regatta, haben mit ihrer Olympia-Qualifikation noch nicht mal angefangen. Also da drücke ich die Daumen, dass es jetzt bald losgeht und genau, dass sie dann irgendwie gut durch das Jahr gekommen sind und auch endlich mal wieder eine Regatta haben.
Ja. Absolut. Ja. Aber für heute drücken wir vor allem dir die Daumen. Vielen, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast.
Vielen Dank.
Und alles Gute auf deinem weiteren Weg. Und vielleicht hören wir uns dann nächstes Jahr im Sommer mal nach den Spielen nochmal, wie es so gelaufen ist und wie dann deine Pläne aussehen.
Ja, dann wissen wir alle mehr. Ja.
Okay. Danke dir.
Dankeschön.
Float Originals. Hören, was auf dem Wasser bewegt.